Die Psyche umfasst alles, was uns ausmacht, unsere geistigen Eigenschaften und unsere Persönlichkeit. Wenn etwas aus der Balance gerät, wenn wichtige Bedürfnisse nicht mehr erfüllt werden, kann es im Extremfall eine psychische Störung sein. Fast jeder Dritte leidet im Laufe seines Lebens an einer psychischen Erkrankung, wie Burnout, Depressionen, Alkoholismus, bipolare Störungen bis hin zu Schizophrenien. Ich bin Bettina Kirchner. Im Podcast Ärzte aus Leidenschaft lernst du Ärztinnen und Ärzte kennen, ihre Geschichten und ihre Motivation. Und du bekommst einen Einblick in ihren oft stressigen Alltag. In dieser Folge geht es um Dr. Susanne Becker. Die 51-Jährige leitet als Psychiaterin und Psychotherapeutin die Klinik für seelische Gesundheit in Bad Liebspringe.
Ärzte aus Leidenschaft. Medizinerinnen und Mediziner hinter den Kulissen.
Eigentlich wollte sie etwas ganz anderes machen.
Ja, die Kurzversion ist letztlich, ich wollte gerne Wissenschaftsjournalistin werden oder Reisejournalistin, irgendwie so. Und da habe ich mir gedacht, ach, da wäre ja so ein etwas breiteres Fach wie Medizin zu studieren in die Richtung nicht schlecht. Das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich am Anfang immer ein bisschen geschrieben und dann bin ich aber relativ schnell, also schon in der Vorklinik, bin ich tatsächlich abgeglitten in die Wissenschaft selbst. Und das habe ich dann insgesamt 9,5 Jahre, habe ich mich mit Epidemiologie, Tumorepidemiologie befasst und habe so Projekte aufgebaut und später auch geleitet, wo es um die Folgen von Tschernobyl ging, also vor allem Leukämien bei Kindern. So, das war sehr interessant, hat mir großen Spaß gemacht. Und als es zu Ende war, da war ich so ein bisschen, naja, jetzt weiter das. Epidemiologie war zu der Zeit noch nicht so ganz so etabliert in Deutschland wie jetzt. Dann habe ich mir überlegt, ins englischsprachige Ausland oder eben doch irgendwie einen Facharzt. Ja, und dann habe ich doch irgendwie einen Facharzt gemacht. Und so bin ich Psychiaterin geworden.
Und aus Leidenschaft?
Aus einer Mischung aus Ratlosigkeit und Eingebung. Also muss ich wirklich sagen, es ist mir bis heute nicht klar, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Ich weiß nur, sie hat gepasst.
Wunderbar. Jetzt muss ich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Ärzte ruhig ein bisschen empathischer sein könnten, gerade wenn sie schlechte Nachrichten überbringen müssen. Hat man eigentlich im Studium das Fach seelische Gesundheit?
Naja, ich stimme Ihnen zu. Wir könnten oft empathischer sein. Ich sag extra mal wir, weil sicher trifft es auf alle Ärzte zu, dass wir nicht immer den Ton treffen. Wir hatten einen Kurs in irgendwie so psychosoziale Grundlagen. Das war in der Vorklinik. Der war aber nicht praktisch. Das war theoretisch. Kurs, aber theoretisch. Dann gibt es natürlich einen Psychiatriekurs. Und wir hatten einen Psychosomatikkurs, den ich als nicht sehr hilfreich erlebt habe.
Warum?
Weil das, was Sie jetzt angesprochen haben, das wurde da nicht bearbeitet. Es war so, dass wir in dieser großen Gruppe, die zwangszusammengewürfelt war, von dem Kursleiter quasi gezwungen wurden, so eine Art Selbsterfahrungs-, der hat es wie so eine Art Selbsterfahrung da aufgezogen. Und das war aber ohne das klar zu kommunizieren. Und ich habe das als sehr unangenehm manipulativ erlebt. Vor allem, weil es eben auch Leute waren, wo man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, ich gehe da hin, die haben Schweigepflicht, ne, so wie man es normalerweise eben in der Selbstverwaltung,
ja, genau.
Kommilitonen, die, ne, so, das war unangenehm. Und in meiner Generation, also zumindest da, wo ich studiert habe in Frankfurt, da gab es das nicht. Ich habe ja im Sommersemester 92, 93 angefangen zu studieren, da gab es keine Gesprächstraining. Ich glaube aber, dass das jetzt ganz anders ist und dass die aktuellen Ärztegenerationen das sehr wohl besser lernen im Studium. Und ich denke auch, dass so diese klassischen, typischen, männlichen Oberärzte, Chefärzte mit dem etwas oft paternalistischen, aber manchmal auch ein bisschen vielleicht herablassenden, dass die auch eine seltenere Spezies werden.
Die sterben aus.
Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber manchmal gibt's ja doch die biologische Lösung. Es hat natürlich mehrere Gründe, ne? Also die jungen Leute sind einfach anders aufgewachsen. Sie sind schon in den Familien anders sozialisiert, mehr gewöhnt, auch über sich nachzudenken vielleicht, in sich hineinzuhorchen, vielleicht auch ihre Interessen zu vertreten. Also so wie meine Generation dann auch im Studium sozialisiert wurde. Ja, das macht man und da klagt man nicht nur, der Patient ist zu versorgen und dann, egal ob es 24 Stunden oder 32 Stunden oder 36 Stunden oder was, ja, man macht es halt noch. Ja, das ist nicht mehr so. Und das ist einerseits natürlich ein kultureller, also ein Zeiteffekt. Auf der anderen Seite ist es aber auch natürlich ein Arbeitsmarkteffekt, denn wir haben einen Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt. Ja, und da grenzen sich die jüngeren Kollegen dann eben auch sehr viel wirkungsvoller ab. Haben aber damit vielleicht eben auch mehr Ressource, doch quasi sich auf das Gegenüber und den Patienten dann einzustellen.
Ja, hoffen wir mal das Beste, dass das so kommt. Mittlerweile sind psychische Krankheiten ja schon fast anerkannt. Das war nicht immer so, ne?
Nee, das war nicht immer so. Also psychische Erkrankungen haben immer noch ein Stigma, auf jeden Fall. Depressionen, würde ich mal sagen, Depressionen, Angsterkrankungen, vielleicht Zwangserkrankungen nicht so, aber es gibt auch Erkrankungen, die wirklich ein großes Stigma haben. Also ich denke da an Suchterkrankungen zum Beispiel, psychotische Störungen, Manien, ja, ausgeprägte Manien. Und sie haben im Vergleich zu dem, was sie an Krankheitslast für die Bevölkerung bedeuten. Ja, also das bedeutet also individuelles Leiden der Patienten, der Angehörigen, des Umfeldes, aber auch wirtschaftliche Bedeutung, sind sie immer noch unterdiagnostiziert, als wenig wichtig, als nicht so, also irgendwie so in der Peripherie. Ja, es sind eben de facto sehr häufige Erkrankungen.
Also ich habe immer das Gefühl, die sind in so einer Blase und es traut sich, glaube ich, keiner laut zu sagen, ich habe eine Depression.
Für Depressionen, finde ich, hat sich das wirklich gebessert. Das hatte auch damit zu tun, aus meiner Sicht, dass Prominente sozusagen angefangen haben, über ihre Depressionen zu sprechen. Und das hat wirklich sehr geholfen.
Jetzt aber neuerdings erst, ne? So seit einem, ja, so ein, zwei Jahren. 10 Jahre schon?
Ach ja, doch. Mhm. Es gab auch Suizide dann, über die berichtet wurde. Ja.
Also dann trauen die sich dann auch mehr zu sagen, ich bin auch einer von denen.
Ja, ob so bewusst ist, weiß ich nicht. Ich denke, es hat mehrere Komponenten. Also, dass trotzdem und weiterhin stigmatisiert ist und nicht das Gleiche, wie wenn man sich den Hax gebrochen hat, würde der Bayer sagen, ja. Das ist einfach weiterhin so. Und ich denke, das hat eine psychodynamische Komponente einfach von Abwehr, von Abwehr von Angst. Ja. Es hat, denke ich, auch im Weiteren was mit der deutschen Geschichte zu tun. Wir kommen im Westen aus einem totalitären System, im Osten sogar aus zweien, von denen keines so richtig aufgearbeitet wurde. So richtig ist mein Eindruck. Wo Psychiatrie auch missbraucht wurde. Ja, Punkt. Und das macht nochmal eine zusätzliche Angst. Also es gibt diese Abwehr von Angst, was die Erkrankung betrifft, das Erkranktsein oder Erkranken. Und dann gibt es aber auch die Abwehr von Angst, was Zwangsmaßnahmen, Behandlung, also zum Beispiel Elektrokrampftherapie, ein sehr wirksames, nebenwirkungsarmes Verfahren für therapierefraktäre Depressionen oder therapierefraktäre Psychosen, wird bei uns in Deutschland praktisch nicht gemacht. Und ich bin sicher, das hat historische Gründe.
Kann man das beantworten? Ich weiß es nicht. Wie wird man eine gute Psychiaterin?
Ich weiß nicht, ob man es beantworten kann. Ich kann es nicht beantworten. Ich weiß nur, ich habe in meiner Berufsbiografie habe ich ja sehr verschiedene Kliniken erlebt. Ich habe alles an Träger erlebt, was geht. Ich habe alles an Versorgungsformen erlebt, was es gibt. Und ich weiß, dass man auf sehr verschiedene Art zu einem Ziel kommen kann. Und das Gleiche gilt auch für die Menschen, die dort arbeiten. Und letztlich ist es am Ende vielleicht auch so eine Frage von, gibt es eine Passung zwischen Patient und Arzt?
Das große Vertrauen ist auch die Grundlage, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, Vertrauen, ohne Vertrauen geht gar nichts, weil wir sind auf das sich Öffnen der Patienten angewiesen. Ja, wir können nur sehr wenig apparativ untersuchen. Ne? Wir können am Anfang ja so ein bisschen Organik ausschließen, dann können wir vielleicht noch eine Bildgebung vom Kopf machen und dann hört es aber auch schon auf. Für alles andere, wir können den Leuten nicht in den Kopf gucken, sondern nur bis vor die Stirn. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass unsere Patienten mit uns sprechen und das werden sie nur tun, wenn sie das Gefühl haben, gut aufgehoben zu sein. Und da gibt es, glaube ich, einfach eine persönliche Komponente von, ich sag mal ganz salopp, passt's oder passt's nicht, und das ist auch nicht wertend, ne? So. Und dann gibt es natürlich auch eine fachliche Komponente, ne? Also man kann sehr empathisch sein, und wenn man halt keine Ahnung vom Fach hat, dann ist man auch kein guter Psychiater.
Ja.
Irgendwie banal, ne? Aber
ja.
Ich glaube, man muss sich selbst auch ein bisschen kennen. Ich glaube, das hilft dabei, ein bisschen großzügig auch mit sich selbst zu sein und auch mit dem Patienten ein bisschen großzügig zu sein. So emotional großzügig.
Gibt es da auch Glücksgefühle, wenn Sie einen Patienten therapieren?
Klar.
Ja, welche sind das denn?
Ja, ach, das ist einfach schön zu sehen, wenn es den Patienten besser geht.
Und dass da so ein Knackpunkt ist, wo sie denken, jetzt geht's besser.
Ja, auch das gibt's. Das dann allerdings bei den schon wirklich etwas kränkeren Patienten, da finde ich es immer besonders beeindruckend, wenn man mal Patienten hat, die schwer depressiv sind. Und die sind ja dann, wenn sie wirklich schwer depressiv sind, sind sie ja in der Regel vollstationär da, und dann fängt man normalerweise erstmal auch medikamentös an, weil man meistens mit Gesprächen gar nicht so richtig rankommt. Und wenn es gut läuft und es gibt eine Besserung, dann ist es in aller Regel so, dass das Team zuerst merkt, dass es dem Patienten besser geht. Und der Patient merkt es noch gar nicht so richtig. Und dann merkt man das so, und man spricht ja dann auch, man macht ja auch Besprechungen, so, und spricht dann darüber, und man merkt das. Und dann kommt der Moment, wo der Patient auch quasi dieses, ach, Mensch, da tut sich was. Und das ist ein ganz toller Moment.
Sie sind ja auch Epidemiologin. Jetzt haben wir ja seit über ein Jahr die Corona-Pandemie. Ja. Können Sie es noch hören, oder was macht das mit uns? Können Sie es noch hören überhaupt?
Naja, ich muss ja. In allererster Linie macht es viele Menschen ungeduldig. Ja, es macht ungeduldig, weil wir in einem Zustand sind, aus dem wir nicht auskönnen, sozusagen. Es ist ja eine globale Sache. Und das ist was, das kennen wir gar nicht. Also alle die ich sag mal, unter 70 sind gewöhnt, dass sie freizügig und im Westen, muss ich dazu sagen, im Westen aufgewachsen sind gewöhnt, dass sie freizügig Freiheiten haben einfach, ja, Bürgerrechte und Freiheiten. Und das macht viele Leute irrational, beobachte ich so. Für die Kinder ist es natürlich oft schwierig, weil die ja auch gar nicht mehr ihre normalen Kontakte und ihr normales soziales Leben führen konnten. Aber es ist eben nicht nur für die Kinder schwierig, sondern es kommt dann, glaube ich, auch wirklich sehr darauf an, wie sind die persönlichen Lebensumstände. Es mag für eine Familie, in der es sehr gut funktioniert, nicht so schlimm sein, also wo die Beziehungen gut funktionieren, ne, die sich gut miteinander, mag es vielleicht nicht so schlimm sein wie für jemanden, der alleine ist und der seine Freunde nicht mehr sehen kann, dem bricht das ganze soziale Umfeld weg. Es mag für eine Familie, wo es Schwierigkeiten gibt, mag es die Hölle sein. Also ich glaube, das ist wirklich individuell. Und was man weiß, sieht man an den Zahlen, ist, dass zumindest bisher die Suizidraten nicht gestiegen sind. Ja, es gibt ja immer wieder so Berichte über dann auch vermehrten Alkoholkonsum und so, aber da weiß ich nicht ganz genau, wie verlässlich die sind, aber die Suizidraten, das ist ja was relativ hart, also hartes, ne? Da zumindest hat sich die Befürchtung bislang nicht bewahrheitet. Und das scheint auch in anderen Ländern das Muster zu sein.
Das finde ich interessant. Schon was ich nicht dachte.
Ja, hat mich auch erstaunt, habe ich letztens eine Studie zugelesen, also vielleicht 2 Monate her oder so. Ne? Scheint so zu sein, warum auch immer. Ja, ob es jetzt ist, es gibt ja auch so ein Aufbringen von Überlebens- und Resilienzkräften, da wo das möglich ist, bei den Menschen, denen das überhaupt möglich ist. Was dann auch erlaubt, schwierige Situationen zu durchleben. Also sonst hätte die Menschheit ja keine Migrationen, Völkerwanderungen, Kriege und andere schreckliche Dinge durchgestanden.
Also schwierige Situationen durchleben. Haben Sie denn irgendwelche Tipps für uns normale Menschen, was uns das Leben ein bisschen leichter macht?
Sind wir bezogen auf die Pandemie?
Nein, das ist jetzt ganz, die Pandemie lassen wir jetzt mal weg, weil die wird ja immer besser. Also die Inzidenzzahlen werden ja immer weniger. Einfach so, womit wir unser Leben ein bisschen leichter machen können. Der Expertentipp.
Der Expertentipp ist jetzt mal ein Nicht-Expertentipp. Stay connected, würde ich sagen. Also mit der Umwelt, mit der Realität und mit sich selbst in Verbindung zu bleiben irgendwie. Das, glaube ich, ist wichtig.
Was machen Sie, wenn es Ihnen nicht gut geht?
Schlafen.
Ja.
Tatsächlich. Also lesen, schlafen, lesen. Ich tauche dann ab, schlafen. Ach, sprechen mit Freunden, das geht auch mal übers Telefon. Also es gibt Leute, die kriegen da nicht so ein Nähegefühl. Ich persönlich, mir ist da das Wort und das die Stimme und das Wort, da habe ich schon auch ein Näheerlebnis. Klar, persönlich sehen und möglichst noch irgendwie eine schöne Wanderung machen ist besser, ne? Aber so, dann rausgehen, haben jetzt auch ganz viele Leute gemacht, ne? Ich glaube, noch nie wurden so viele Wanderschuhe verkauft wie im letzten Jahr. Ja. Das sind natürlich Sachen, die sind schön, ne? Weil da gibt es, also da fühlt man was, da hat man Wind, Wetter, Regen, Sonne, das ist was, da sind alle Sinne angesprochen, da hat man Bewegung, Ausdauersport, leichter Ausdauersport ist nachgewiesen wirksam bei Depressionen, gibt's genügend Studien zu, also Bewegen ist prima und das muss kein Leistungssport sein. Und wenn man dann so ein bisschen aufmerksam ist und die Wahrnehmung einfach schweifen lässt, dann stellt sich, glaube ich, tatsächlich für viele schon ein ja, vielleicht nicht ein Glücksgefühl, aber ein Verbundenheitsgefühl oder und ein Gefühl von Geerdetsein irgendwie ein. Hm.
Was braucht es, dass es der Seele gut geht? Das ist bestimmt viel, oder?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Weil das für jeden im Konkreten was Unterschiedliches bedeutet. Aber ich würde sagen, es braucht ein gutes Leben. Und zu einem guten Leben gehören gute Beziehungen und eine Arbeit oder ein Auskommen und möglichst auch noch eine Arbeit, die in irgendeiner Weise als sinnstiftend erlebt wird.
Also ich finde Ihre Arbeit sehr sinnstiftend. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Jeden Tag anders. Allen Ernstes. Also es gibt keine 2 Tage, die gleich sind. Das liegt vor allem auch daran, dass das Unternehmen, was mich angestellt hat im Juli 2018, mich damit beauftragt hat, eine Psychiatrie neu aufzubauen. Also die waren in den Bettenplan gekommen für eine vollstationäre Abteilung mit 40 Betten, eine Tagesklinik mit 12 Plätzen und eine Ambulanz gibt es auch noch. Ich kam dann da also an und es gab gar nichts. Also ich kam dann mit meinen eigenen Klappstühlen an, so ungefähr, und habe mich an einen alten Schreibtisch gesetzt und erstmal einen Bleistift gespitzt, so, und angefangen, ja, Team zu suchen, alles, also alles von null.
Aber Sie hatten die Freiheit.
Ich hatte die Freiheit und ich habe dann natürlich nicht angefangen vom vollstationär Tagesklinik Ambulanz, sondern ich habe natürlich von hinten das aufgerollt und als erstes mal zugesehen, dass ein bisschen Ambulanz läuft, habe ich selber gemacht zunächst. Dann habe ich als nächstes die Tagesklinik versucht ins Laufen zu bringen, habe die Ambulanz abgegeben an einen Kollegen. Dazu kann ich gleich auch nochmal was sagen. Und ja, kaum hatten wir die Tagesklinik eröffnet, kam Corona, konnten wir sie wieder schließen, so ungefähr. Das alles hört sich jetzt relativ unkompliziert an. In der Tat war es eher kompliziert, weil wir keinen Ort hatten, wo wir das alles stattfinden lassen konnten. Also ich habe dann sozusagen Räume zusammengesucht, weil für diese vollstationäre Abteilung und auch für Tagesklinik und Ambulanz ist geplant, Teile der jetzt bestehenden Karl-Hansen-Klinik umzubauen. Und dieses Bauprojekt hat sich aber verschoben und verschoben. Also inzwischen gibt es Pläne und die sind auch soweit jetzt ausgearbeitet. Aber es gibt eben diese ausgebauten Räume noch nicht. Das heißt, wir sitzen überall in Provisorien. Wir haben dann eine ehemalige Praxis angemietet, um eine Tagesklinik zu machen. Ich habe versucht, das Personal so ein bisschen zusammenzusammeln. So.
Okay, es ist viel Arbeit, ne? Es ist ein bestimmten, wie viel Stunden Tag?
Ach ja, das ist unterschiedlich. Es ist vor allem auch deswegen viel Arbeit, weil ich im September 2019 durfte ich noch zwei andere Kliniken übernehmen, die auch zu dem Unternehmen gehören, zwei Reha-Kliniken, und zwar eine für Entwöhnungsbehandlung und eine für Psychosomatik. Und da habe ich die Altersnachfolge angetreten, eben von meiner Vorgängerin. Das war im Herbst 2019. Und dann sind wir mit diesen beiden Kliniken zusammengezogen in ein saniertes Stiftsgebäude. Das sollte im Dezember stattfinden, aber wie das so ist mit Bauprojekten, das hat sich dann auch ein bisschen verschoben, sind wir im Februar umgezogen, sind jetzt dort eine Klinik am Park mit diesen beiden Abteilungen. Ja, und dann, klar, war der Umzug, neue Abteilung, Bau noch nicht ganz fertig, ja, Therapieplanungsprogramm noch nicht, also es lief alles nicht so ganz rund am Anfang. Natürlich unter laufendem Betrieb, ne? Weil man jetzt nicht so aus ökonomischen Gründen nicht so eine Pause, so eine große Pause macht. Oder keine Pause gemacht, wir haben keine Pause gemacht. Naja, und dann waren wir gerade sozusagen angelandet in dem neuen Gebäude und dann kam Corona. Ja, so. Und seitdem teile ich mich so ein bisschen zwischen diesen beiden Aufgaben. Ich bin ganz glücklich, weil wir nach anderthalb, naja, ein vierteljähriger Suche einen wunderbaren Abteilungsleiter gefunden haben. Diese Stelle war nämlich unbesetzt in der Psychosomatik und das heißt, das war von zwei Oberarztstellen quasi nur eine besetzt. Das heißt, ich musste quasi noch eine Oberarztstelle mitarbeiten. Und das war sowohl für die Kollegin, die oberärztliche Kollegin, als auch für mich, war es natürlich eine erhebliche Mehrbelastung. Also abgesehen von diesem ganzen anderen, was da noch los war. Auch haben wir, ist es uns gelungen, sehr, sehr dort jetzt gut integrierten leitenden Psychologen zu engagieren, so dass auch da nochmal einfach Aufgaben, die ich vorher noch mitgemacht habe, auch so an Teamführung und so, jetzt wirklich in guten Händen sind. Und das bedeutet, dass ich mich jetzt wieder mehr so dem Aufbau der Akutpsychiatrie widmen kann. Das passt auch ganz gut, weil da ging es jetzt in die Bauplanungsphase. Da war viel zu besprechen und zu überlegen, wie das sein kann, so dass es psychiatrisch ist und freundlich und modern und gleichzeitig auch suizidpräventiv.
Ist eine spannende Aufgabe, ne?
Ja, total.
Ich sehe schon, Sie freuen sich da richtig drüber. Da geht Ihr Herz auch so ein bisschen rein und ist offen, ne?
Ja, sehr.
Haben Sie denn überhaupt noch Zeit für Hobbys? Und wenn ja, welche gibt es?
Ja, also Zeit für Hobbys habe ich im Moment nicht so viel. Ich habe ja
Fräulein Smiller hier.
Fräulein Smiller ist der Beagle, der hier neben mir sitzt. Und wir haben tatsächlich zusammen eine Therapiebegleithund-Ausbildung gemacht, mal vor ein paar Jahren. Fräulein Smiller übrigens heißt eigentlich nur Smiller, begleitet mich in die Klinik und treibt da ihr Unwesen, zuweilen jedenfalls. Das ist natürlich eine Sache. Dann lebt mein Partner in einer anderen Stadt. Das heißt, da ist auch nochmal so ein bisschen, ne, Reisen, Planung und so. Freunde sind verteilt über Deutschland, Europa und andere Länder. Und dann habe ich tatsächlich in den letzten beiden Jahren nochmal ein Aufbaustudium gemacht. Eigentlich sogar zwei Master in Policy and Economics und ein Master of Arts in Health Policy. Das eine in London und das andere an der London School of Economics und das andere in Chicago an der Harris School of Public Policy, die sich zusammengeschlossen hatten für sozusagen also ein Double Master Programm. Das habe ich abgeschlossen im letzten Winter und darauf ist natürlich viel Zeit gegangen.
Ja, das glaube ich. Das kommt Ihnen jetzt aber auch zugute, ne, in Ihrer Aufgabe, die Sie bewältigen müssen.
Ja, vom Gedanklichen her natürlich. Ich habe mich immer schon für die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen interessiert. Also hier ging es weniger um sowas wie Krankenhausbetriebswirtschaft. So, es geht eher so darum, wie gestaltet man Versorgung, was für Anreize gibt es, welche Vergütungssysteme gibt es, welche Fehlanreize bieten das, wie steuert man gegen was, ja, also solche Fragestellungen waren da viel drin. Und eben auf einer internationalen Ebene, es war auch eine internationale Gruppe und das war wirklich, also das war rasend interessant.
Ich erlebe Sie gerade so ganz sprühend vor Leidenschaft auch. Welche Charaktereigenschaften würden Sie sich zuschreiben? So ein bisschen nachdenklich vielleicht auch?
Ja, schon, obwohl ich manchmal auch schnell und impulsiv sein kann. Also ich denke, ich bin relativ flexibel. Eher unkonventionell. Ich glaube, ich bin sehr verlässlich. Also sehr committal, würden die Engländer sagen. Ne? Und eigentlich meistens gut gelaunt. Also in der Regel habe ich Lust auf den Tag und das, was ich machen muss, nicht immer, aber dann, ach, irgendwie eigentlich doch und so, ja. So.
Schön, das ist schön. Was ist Ihr Lieblingsplatz?
Na, das Sofa. Nein. Ich bin schon auch gern zu Haus, muss ich sagen. Ich kann da gut abtauchen. So mit einem Buch und irgendwie, ach, ich koche auch gern, ich habe gern Gäste. Ich bin aber auch gern auf Reisen. Also es ist jetzt nicht so, ich bin nicht in dem Sinne ein Couch-Potato. Aber ich bin tatsächlich gerne bei mir. Ich fühle mich bei mir zu Hause wohl.
Auch mit sich dann, ne? Klar.
Ja, auch mit mir, auch mit allen Leuten, die hier als Gäste ins offene Haus kommen. Ja, ja.
Was ist denn das Lieblingsbuch? Ganz viele wahrscheinlich, ne?
Ja, tatsächlich habe ich in den letzten Jahren nicht mehr so viel gelesen. Also nicht mehr so viel, wo ich sage, das waren wirklich sehr besondere Bücher. Da lese ich teilweise einfach so zur Entspannung, wie andere einen Film gucken, mal ein Krimi oder ein, ja, so. Die Autobiografie von der Russin, die ich sehr, sehr bewegend fand. Nun bin ich schon weit über 20. Das ist vielleicht kein ganz großes literarisches Werk, aber es ist wirklich sehr, sehr, es ist ein sehr, sehr berührendes Buch. Nun bin ich schon weit über 20, heißt das Buch. Sie heißt Anna Larina Bucharina und es geht los so in den 30er Jahren in Moskau mit diesen Schauprozessen. Und da überträgt sich die Atmosphäre sehr, sehr eindrucksvoll. Und sie hat auch ein ganz eindrucksvolles Leben dann. Aber
So eine Affinität zu Moskau besteht ja auch, ne?
Ja, obwohl ich schon länger nicht da war und die Stadt hat sich wahnsinnig verändert. Also ich habe letztens irgendwie eine Reportage gesehen, also da ist eine ganze Skyline, die ich noch nicht kenne.
Hm? Muss mal wieder hinfahren.
Wollte ich gerade sagen. Ist es geplant oder?
Ja, jetzt erstmal nicht, aber ist tatsächlich so, dass ich sehr gerne, ich habe Freundinnen dort, die ich sehr gern mal wieder besuchen will. Die waren zwar auch hier dann in Deutschland teilweise in den letzten Jahren, aber ich möchte schon mal hin und ich würde wahnsinnig gern mal nach Georgien, ja, in den Kaukasus würde ich unheimlich gerne mal. Und ich würde wahnsinnig gerne mal in die Mongolei. Und überhaupt, ich würde auch wahnsinnig gerne mal durch Afrika. Also ich möchte ganz. Sie haben mich vorhin irgendwie nach dem Traumjob gefragt, ob ich jetzt mal einen Traumjob habe. Und da muss ich sagen, ich glaube, das, was ich jetzt hier mache, so mit Aufbau, psychiatrische Versorgung, das würde ich gerne mal in einem Land machen, wo es noch viel weniger psychiatrische Versorgung gibt. Also ich sag mal, low oder very low income country. Also es gibt ja Länder, da gibt es einen Psychiater pro Million Bewohner. Ja, und da muss man natürlich schon ein bisschen kreativ sein.
Psychologin und Psychiaterin Dr. Susanne Becker. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du gehört hast. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von Ärzte aus Leidenschaft wieder dabei bist. Alle Infos auf podcastfabrik.de.